Combattierter Pflege. Hier sind wir da für all die Menschen, die den Weg zur Pflege sind. Wir teilen Geschichten, mal lustig, mal krass, und zeigen dir, es ist Pflege mehr als nur Arbeit, es ist erstmal Spaß. Ja, zur Pflege, für deine Examen bereit. Wir wissen, dass nicht sicher durch die Prüfung führt. Ja, zur Pflege, hier lernst du leicht, was du für die Pflege wirklich brauchst im Alltag und der Zeit.
Tatort Pflege.
Tatort Pflege, der Podcast für alle, die mehr wissen wollen. Präsentiert von Lian. Pflegewissen, Expertentipps und Fallbeispiele. Perfekt für dein Examen.
Herzlich willkommen zu Tatort Pflege. Wunderbar, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben den Jahreswechsel, der auf einen Mittwoch fällt, und deshalb hier eine Special-Folge für euch. Und zwar auch wieder mit unserer lieben Dauergästin Judith. Hi!
Genau, die haben wir ja letzte Woche schon versprochen und angekündigt. Und diesmal werden die Rollen hier ein bisschen verändert sein. Diesmal war Liane bei mir Gästin, hat ihre Stimme zur Verfügung gestellt und ihr absolutes Podcast-Wissen, um diese Folge mit mir aufzunehmen und auch im Vorfeld zu skripten. Und genau, ich bin ganz aufgeregt, wie ihr den findet, und würde mich total über eure Meinung freuen. Also, wir wünschen euch viel Spaß beim Hören und ansonsten einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Und wer wissen will, warum diese Special-Folge entstanden ist und in welchem Zusammenhang sie entstanden ist, der muss in die Folge von letzter Woche nochmal reinhören. Absolute Hörempfehlung an dieser Stelle, sonst verpasst man einfach die spannenden Informationen. Wie kam es denn überhaupt zu diesem Experiment hier? Und somit rutscht gut rüber ins neue Jahr.
Halt, stopp! Hier kommt noch eine Message.
Also, ich wollte auch noch ein bisschen was zu dem neuen Jahr 2026 erzählen. Und zwar starten wir natürlich im neuen Jahr gleich mit neuen Folgen ab Mitte Januar. Und zwar mit ganz vielen tollen Inhalten rund um Gesundheit, Humor, Resilienz und vielen besonderen Gästen. Wir werden aber in 2026 alle 14 Tage nur noch erscheinen, nicht wöchentlich wie jetzt. Aber es wird Überraschungsfolgen geben. Also zwischendrin dann doch mal wöchentlich oder doch mal eine Sonderfolge. Deswegen, wir lieben ja Post, und zwar auch, dass ihr E-Mails schreibt mit Wünschen, sodass wir auch hier ab und zu mal eine Sonderfolge machen können. Die E-Mail-Adresse wäre tatortpflegederpodcast@web.de. Ihr könnt uns also Wünsche schicken, sowie Feedback schicken, nette E-Mails schreiben. Aber ganz wichtig, damit ihr keine Folge verpasst, müsst ihr uns folgen auf dem jeweiligen Podcast-Plattform. Bei Spotify drückt ihr einfach die Glocke, oder bei Apple Podcasts oder Amazon Music oder wo auch immer ihr Podcasts hört, gibt es dann bei unserem Podcast auch den Button Folgen. Das wäre gut, weil dann verpasst ihr keine Folge und ihr werdet daran erinnert, wenn eine neue Folge kommt. Und ich möchte auch hier zum Jahreswechsel daran erinnern, macht doch mal eine schöne Rezension. Also gebt uns Sterne und schreibt dann auch bei Apple Podcast, zum Beispiel in der Apple Podcast App, einen Text, wie gut der Podcast ist. Das wird uns sehr helfen und das finden wir toll. Wir lesen jedes Feedback und wir wollen auch hier gerne immer wissen, wie der Podcast ankommt, und die Sternebewertung hilft uns ja auch weiter, mehr Menschen zu erreichen, höher gerankt zu werden. Unsere Arbeit sich lohnt. Das ist der Liebesbrief an die PodcasterInnen, also an uns. Und natürlich auch auf Instagram folgen oder auf TikTok unter tatortpflege_podcast oder der Podcast. Also unter tatortpflege findet ihr uns auf allen möglichen Social Media Kanälen, von Facebook, LinkedIn, TikTok bis Instagram. Und deshalb kommt hier natürlich nochmal unsere wunderschöne Eigenwerbung.
Eigenwerbung.
Hey Leute, kurze Pause für eine wichtige Message. Damit dieser Podcast noch mehr Pflegefans wie dich erreicht, braucht's deine Unterstützung. Tatort Pflege liefert dir spannende Stories, heiße Themen und coole Insights aus der Pflegewelt. Egal, ob du gerade in deiner Ausbildung bist, kurz vor dem Examen stehst oder einfach nur Bock auf Pflegecontent hast, hier bist du richtig. Mit unterhaltsamen und lehrreichen Folgen, krassen Fallbeispielen und wertvollen Tipps rockst du nicht nur deine Prüfung, sondern auch deinen Berufsalltag. Check Tatort Pflege ab auf Insta, tatortpflege-podcast, alles kleingeschrieben. Dort gibt's zu jeder Folge extra Content, Bilder, Lernskripte und die kompletten Fallbeispiele zum Nachlesen. Wir sind auch auf Facebook, TikTok und LinkedIn am Start. Überall, wo Pflegeprofis nach Input suchen. Abonniere den Podcast auf deiner Lieblingsplattform und aktiviere die Glocke, um keine Folge und keine Überraschung mehr zu verpassen. Gib uns Feedback und hau die Sterne raus. 5. Das hilft dem Podcast mega weiter. Like und teile Folgen auf Insta, damit wir noch mehr Pflege-People erreichen. Sei dabei und hilf mit, die Community zu vergrößern. Danke für deinen Support. Over and out.
Anschließend ist jetzt hier die Folge natürlich zum Helfersyndrom zu hören. Dankeschön. Viel Spaß beim Anhören.
Hallo und herzlich willkommen zu uns in euren Ohren.
Hier beim Lernpodcast für eure Pflegeausbildung.
Der einmalig zu hören ist.
Extra für euch produziert.
Und wir haben ein ganz besonderes und spezielles Thema, welches auch in theoretischem Unterricht auf jeden Fall seinen Platz findet. Nämlich, worum geht's heute?
Um das Helfersyndrom und die Gesundheitsprävention.
Auf jeden Fall zwei wichtige Sachen.
Und was machen wir damit heute Schönes?
Ja, wir machen damit Folgendes, nur dass wir euch hier schon mal am Anfang so ein bisschen ins Boot holen. Der Podcast hat jetzt einen ganz speziellen Aufbau. Das bedeutet, wir erzählen euch gleich inhaltlich ein bisschen was zum Fachwissen zum Thema Helfersyndrom, dass ihr überhaupt wisst, was das ist. Dann geht es so ein bisschen darum, wie kann ich das erkennen? Das heißt, wir klären euch über Symptome auf und dann werdet ihr Anna kennenlernen. Anna ist die Protagonistin unseres Fallbeispiels oder unserer Falldarstellung heute. Und da sind wir dann auch noch nicht am Ende, denn das, was dann folgt, ist etwas, was ihr vielleicht schon kennt oder kennenlernen werdet. Nämlich, wir werden den ganzen Fall aufarbeiten in den von dem Pflegegesetz und Pflegeprüfungsgesetz vereinbarten Kompetenzbereichen.
Und das ist noch nicht alles. Am Ende gibt's natürlich noch Tipps, die man umsetzen kann, Strategien, die man umsetzen kann und natürlich auch ein Fazit.
Und ich würde sagen,
erzähl mir doch einfach mal das Fachwissen zum Fallbeispiel. Was ist denn das überhaupt?
Ja, du bist jetzt neugierig geworden, oder?
Absolut.
Okay, also zum Helfersyndrom muss man im Vorweg eine Sache wissen, denn das Helfersyndrom ist an sich keine Krankheit. Es geht hier um ein Phänomen, welches vor allem in helfenden Berufen, wie zum Beispiel der Pflege, immer häufiger erkannt und entdeckt wird. Und zwar sind das Personen, die sich sowohl in ihrem Arbeitsbereich oder auch im privaten Bereich sehr besonders für andere Menschen aufopfern, ihnen sehr viel Hilfe anbieten, teilweise auch, ohne dass diese Hilfe überhaupt eingefordert wird. Und das ganz Besondere daran ist, diese Menschen tun das vor allem deswegen, weil sie ihre eigenen emotionalen Defizite auffüllen möchten, denn es fehlt ihnen an Selbstwert und den möchten sie steigern. Das erste Mal benannt hat das Wolfgang Schmidbauer, der hat dem Helfersyndrom auch seinen Namen gegeben. Und Schmidbauer hat unter anderem auch definiert, dass die Ursachen für das Helfersyndrom schon in der Kindheit liegen. Denn er beschreibt, dass die Kinder in ihrer Entwicklung einfach viel zu wenig emotionale Unterstützung und Liebe erhalten haben und deswegen in ihrer weiteren Entwicklung eben quasi versuchen, ihren Selbstwert und ihre Emotionen so aufzufüllen.
Aber worauf muss man denn dann jetzt genau achten? Wie erkenne ich, dass ich ein Helfersyndrom habe?
Ich glaube, du selber würdest vielleicht dein Helfersyndrom gar nicht so gut erkennen. Oder wenn du dir darüber ab und zu bewusst sein würdest, würdest du diesen Gedanken auch sehr schnell wieder beiseite schieben. Aber man erkennt Betroffene häufig daran, dass sie zum Beispiel eine übermäßige Fürsorge, zum Beispiel für Patienten, zeigen oder eben auch für Angehörige oder andere private Personen. Dazu kommt, dass diese Hilfe immer völlig eigenmotiviert geleistet wird, ohne dass andere danach fragen müssen. Dann, und das ist auch wirklich sehr, sehr ausschlaggebend ist, dass eigene Bedürfnisse dabei völlig vernachlässigt werden. Das sind häufig Menschen, die arbeiten ohne Pausen, ohne Ruhezeiten, ständig einspringen in Dienste und sogar zur Arbeit kommen, wenn sie eigentlich selber krank sind und völlig ausgebrannt. Diese Menschen haben vor allem Angst vor negativer Bewertung und Kritik. Und sie leisten auch Hilfe, die eigentlich unangebracht ist. Bei uns im Pflegeumfeld würde man immer sagen, der Patient, dem irgendwie alles abgenommen wird, der nichts alleine machen muss, dem schade ich ja eigentlich, weil ich seine Selbstheilung und vor allem seine Selbstpflege ja in dem Moment nicht fördere. Und das macht eben unter Umständen auch der Mensch mit einem Helfersyndrom. Und dazu kommt, dass Hilfeangebote und Entlastungen von diesen Personen meistens abgelehnt werden. Die brauchen nie Hilfe, obwohl sie eigentlich so wirken. Und was auch sein kann, dass es auch zu einem verbal aggressiven oder auch zu einem denunzierenden Verhalten kommt, wenn sie diese Hilfe dann eben ablehnen.
Was ist denn denunzierendes Verhalten?
Im allgemeinen Sprachgebrauch bedeutet denunzieren, dass jemand abwertend behandelt oder abwertend dargestellt wird.
Ah, okay. Aber jetzt würde ich denken, dass wir uns doch mal Anna genauer angucken.
Wir können ja Anna mal versuchen zu beschreiben, denn ihr seht sie ja nicht. Aber ich glaube, wenn wir euch ein bisschen erzählen, wie Anna aussieht, dann könnt ihr sie euch wesentlich besser vorstellen. Was siehst du denn?
Anna ist eine mittelältere Pflegefachperson. Ich würde denken, sie ist zwischen 40 und 50. Schwierig zu schätzen, da sie gefärbte Haare hat, so mit blonden Strähnchen und leichte Wellen, kurze Haare und auch sehr viele Stirnfalten wirft. Sie hat einen sehr verzweifelten Blick, finde ich. Also sehr traurigen Blick, sehr angestrengten Blick, wirkt auch sehr dünn.
Ja. Würde ich auch so beschreiben. Also Anna wirkt eigentlich angeschlagen, traurig, belastet, überfordert, ausgemergelt. Das ist so das, was man sehen würde, wenn man Anna vielleicht versucht zu beschreiben.
Genau. Wichtig ist vielleicht auch noch bei der Beschreibung, dass sie auf einer Station hier gezeigt wird, dass sie einen weißen Kittel trägt und dass im Hintergrund verschwommen Patientenbetten mit entsprechenden Klienten drin zu sehen sind. Also sie ist offensichtlich gerade auf Arbeit.
Genau, und die Patienten warten wahrscheinlich schon auf sie.
Dann erzähl uns doch einfach mal, was da los ist.
Anna und das Helfersyndrom. Anna, 42 Jahre alt, ist seit vielen Jahren in der Pflege tätig und gilt als äußerst engagierte und empathische Mitarbeiterin. Ihre Kollegen schätzen ihre Hilfsbereitschaft und ihr Fachwissen. Doch in den letzten Monaten veränderte sich Annas Verhalten subtil. Zunächst nahm sie vermehrt zusätzliche Aufgaben auf sich, auch wenn diese nicht direkt zu ihrem Aufgabenbereich gehörten. Sie übernahm zum Beispiel mehr Schichten, auch wenn sie sich selbst überarbeitet fühlte. Sogar krank kam sie zur Arbeit. Ihre Kollegen bemerkten immer häufiger, dass Anna zunehmend gestresst und erschöpft wirkte. Sie verzichtete immer häufiger auf ihre Pausen und schien ihre eigenen Bedürfnisse völlig zu vernachlässigen. Trotz ihrer Überlastung lehnte sie es ab, Aufgaben abzugeben und lehnte sogar angebotene Hilfen ihrer Kollegen ab. Stattdessen rechtfertigte sie ihr Verhalten damit, dass sie sich für ihre Patienten verantwortlich fühle und alles alleine tun wolle, um den Überblick zu behalten. Die Situation eskalierte, als Anna begann, ihre persönlichen Grenzen immer weiter zu verschieben. Sie verbrachte ihre Freizeit damit, sich über die Probleme ihrer Patienten Gedanken zu machen und suchte nach Möglichkeiten, ihnen auch außerhalb der Arbeitszeit zu helfen. Ihre Kollegen machten sich Sorgen um sie und versuchten, mit ihr ins Gespräch zu kommen. Anna reagierte jedoch gereizt und fühlte sich missverstanden. Die Bedenken ihrer Kollegen sah sie eher als Kritik an ihrer Arbeit und ihrer Hingabe. Schließlich erreichte die Situation einen Punkt, an dem Anna physisch und psychisch am Ende war. Sie litt unter Schlafstörungen, hatte häufig Kopfschmerzen und fühlte sich ausgebrannt. Situationen im Arbeitsalltag brachten sie schnell aus der Ruhe und sie reagierte ungewöhnlich gereizt und verbal aggressiv. Ihre Kollegen beschlossen, gemeinsam einzugreifen. In einem offenen Gespräch konfrontierten sie Anna mit ihrem Verhalten und machten ihr deutlich, dass sie sich Sorgen um sie machten. Sie erklärten ihr, dass es wichtig sei, auch an sich selbst zu denken und sich Grenzen zu setzen. Anna war zunächst geschockt und fühlte sich schuldig. Doch sie war auch erleichtert, dass ihre Kollegen sie ernst nahmen und ihr Unterstützung anboten. Gemeinsam mit ihren Kollegen entschied sie sich, eine Supervision in Anspruch zu nehmen. In der Supervision konnte Anna ihre Gefühle und Ängste ausdrücken und die Ursachen für ihr Helfersyndrom besser verstehen. Ihre Leitung riet ihr, vom Arbeitgeber angebotene Fortbildung zur Gesundheitsförderung wahrzunehmen, um wieder eine Sensibilisierung für ihre eigene Gesunderhaltung und eine Work-Life-Balance zu erhalten. Dies gab ihr die nötigen Impulse, ihre eigenen Bedürfnisse wieder mehr wahrzunehmen und zu akzeptieren, um gesunde Grenzen zu setzen.
Oh, das klingt nach Ende gut, alles gut, also schon nach Unterstützung und nach zwei wichtigen Tools, die das Team dort angewendet hat.
Das hast du richtig erkannt.
Aber so genau weiß ich einfach gar nicht, was eine Supervision ist und was passiert denn da eigentlich?
Ja, also die Supervision dient als Methode der Beratung, die unter anderem zu einem positiven Teamklima beitragen kann. Es ist möglich, sie in verschiedenen Settings und auch in unterschiedlichen Gruppengrößen durchzuführen. Dazu wird dann ein externer Supervisor oder eine externe Supervisorin mit der Führung des Gesprächs beauftragt. Ziel dieser Methode ist es dann, Konflikte und Herausforderungen herauszuarbeiten und, ganz wichtig, Möglichkeiten der Problemlösung zu finden. Der Supervisor übernimmt dabei aber eher eine neutrale und moderierende Rolle. Er gibt gesprächsfördernde Impulse und versucht auch, Alternativen aufzuzeigen.
Also hat der Supervisor eine sehr wichtige Rolle sozusagen.
Ja.
Macht der so eine Art kollegiale Beratung?
Nee, das ist wieder was anderes, aber gut, dass du das ansprichst, dass wir hier das nochmal so ein bisschen auseinandernehmen können. Denn die kollegiale Beratung ist auch wirklich von sehr großer Bedeutung und das war sie auch hier in unserem Fall. Denn nur durch die Unterstützung ihrer Kollegen hat Anna das Gefühl bekommen, dass sie nicht alleine ist. Diese offene Kommunikation und vor allem ganz wichtig an der Stelle, diese gegenseitige Wertschätzung trugen dazu bei, dass Anna sich verstanden und akzeptiert fühlte. Kollegiale Beratung findet im Arbeitsumfeld unter Beschäftigten statt, die gleiche Tätigkeiten oder auch gleiche Ränge, sagen wir mal so jetzt, haben. Und sie dient dazu, dass wir Möglichkeiten bekommen, uns gegenseitig zu reflektieren, aber auch Problemlösungen zu finden und zu schaffen. Hierbei geht es darum, dass ein Rollenwechsel zwischen dem, der berät, und dem, der beraten wird, zu ermöglichen. Und das ist natürlich auch durchaus erwünscht. Das stellt vor allem auch das Gleichgewicht oder auch die Gleichberechtigung und Wertschätzung zwischen Kollegen sicher und fördert den weiteren kollegialen Austausch. Der Prozess der Beratung folgt immer bestimmten Regeln. Der Konfliktbeseitigung genügt die kollegiale Beratung in diesem Fall aber nicht. Hier können wir dann wieder auf die Supervision zurückgreifen.
Oh, also haben wir diese Tools jetzt auch super kennengelernt. Ich hab's verstanden.
Das freut mich.
Wollen wir das Ganze doch mal wunderbar einordnen in die Kompetenzbereiche und mal gucken, ob wir das anwenden können und Wissensbezüge hier sortieren.
Vielleicht ist euch an der Stelle noch nicht ganz bewusst, es gibt 5 unterschiedliche Kompetenzbereiche, die wir jetzt auch nacheinander nennen. Wir starten jetzt mit dem Kompetenzbereich 1.
Kompetenzbereich 1. Pflegeprozesse und Pflegediagnostik in akuten und dauerhaften Pflegesituationen verantwortlich planen, organisieren und gestalten.
Genau, hier würde ich einordnen, dass Anna ein mangelndes Selbstwertgefühl hat. Sie zeigt im Fallbeispiel Schuldgefühle. Ebenso kann man erkennen, dass sie eine Überforderung mit der eigenen Tätigkeit hat. Sie wirkt gestresst im Fallbeispiel. Auf alle Fälle hat sie die Pflegediagnose eines falschen Copings. Sie hat auch eine mangelnde Reflexionsfähigkeit, aber auch eine mangelnde Kritikfähigkeit. Im Fallbeispiel wurde ja gesagt, dass sie auch schon verbale Aggressionen entwickelt hat. Ebenso hat sie schon Schlafstörungen. Sie fühlt sich ausgebrannt und sie hat damit auch ein Risiko eines Burnouts. Ich würde denken, dass sie auch die Pflegediagnose hat eines eventuellen Wissensdefizits bezüglich des Helfersyndroms oder bezüglich des Burnouts und sie dringend auch Wissen braucht zur Gesundheitsförderung. Ebenso zeigt sie ja Schmerzen, akute oder chronische, die sich bei ihr äußern als Kopfschmerzen.
Kompetenzbereich 2. Kommunikation und Beratung personen- und situationsorientiert gestalten.
zum Kompetenzbereich 2. Da geht es ja vor allem darum, mögliche Kommunikationstechniken zu kennen und auch anwenden zu können. Hier könnte man auf die Empathie, die Wertschätzung und die Kongruenz zurückgreifen, nach Carl Rogers. Was man auch machen könnte, ist natürlich immer das aktive Zuhören, aber auch ein Feedback zu geben und zu paraphrasieren. Wichtig ist natürlich, gerade in unserem Fallbeispiel heute hier, dass wenn ein Betroffener beginnt, sich zu äußern, wir nicht anfangen zu urteilen oder auch zu bewerten. Das sorgt eher dafür, dass die Menschen sich wieder zurückziehen. Wir sollten auf jeden Fall immer Betroffene ernst nehmen. Wir haben hier vorhin ja schon gesagt, dass es wichtig ist, eine offene Kommunikation zu führen. Das heißt, Problematiken oder Auffälligkeiten definitiv anzusprechen. Und wir haben auch schon besprochen, dass das Nutzen von Supervision oder kollegialer Beratung ein sehr, sehr wichtiges Tool sein kann. Mögliche Beratungsinhalte, die ihr verfolgen könntet, denn wir waren ja schon im Bereich der kollegialen Beratung, ist zum Beispiel Punkte der Gesundheitsförderung und der Prävention. Hier könnte man zum Beispiel auch das Salutogenese-Modell benennen. Ebenso ist es ganz wichtig, dass alle Menschen, die zum Beispiel in der Pflege arbeiten, auch wissen, dass es ein betriebliches Gesundheitsmanagement gibt. Dann könnte man aufklären über den Unterschied zwischen Gesundheit und Krankheit. Für uns, speziell in unserem Berufsbild, geht es natürlich auch um Beratungsinhalte wie zum Beispiel Umgang mit Schichtdienst, Umgang mit belastenden Situationen. Und man könnte auch beraten zu möglichen Folgen des Helfersyndroms, wie zum Beispiel Depression, Burnout, ein erhöhtes Suchtrisiko und weitere berufliche Konsequenzen.
Kompetenzbereich 3. Intra- und interprofessionelles Handeln in unterschiedlichen systemischen Kontexten verantwortlich gestalten und mitgestalten.
Im Kompetenzbereich 3 spricht man ja immer über das intra- und interprofessionelle Handeln. Zunächst die beteiligten Berufsgruppen. Im Fallbeispiel wurde natürlich die Pflegefachperson Anna genannt, sowie ihre ganzen Kollegen. Somit wäre dann ja auch vielleicht eine Bereichsleitung mit im Spiel oder eine Pflegedienstleitung. Und definitiv wurde der Supervisor oder die Supervisorin genannt. Mögliche Diagnostik und Therapie, also die Behandlungswege oder das, worauf wir hier achten können im Fallbeispiel, ist eine Reduzierung der Arbeitsbelastung und Umverteilung der Aufgaben, also eine Delegation. Das kann Entlastung schaffen. Ebenso müssen wir das Verhalten beobachten, auch unserer Kollegen, und wir beobachten also dann hier die verbalen und nonverbalen Signale und die Kommunikation der betreffenden Kollegen.
Kompetenzbereich 4. Das eigene Handeln auf der Grundlage von Gesetzen, Verordnungen und ethischen Leitlinien reflektieren und begründen.
Dann als vorletztes den Kompetenzbereich 4. Hier geht es um mögliche rechtliche Relevanzen, die heute in unserem Fallbeispiel angebracht sein könnten. Ganz, ganz oben steht da natürlich das Arbeitsschutzgesetz und auch die Gesundheits- oder das Gesundheitspräventionsgesetz am Arbeitsplatz. Ebenso ganz wichtig und auch gehaltvoll sind immer Fort- und Weiterbildungen im Beruf. Dazu kommt die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers und das betriebliche Gesundheitsmanagement. Und wir haben ebenso das Recht zu delegieren und wir haben auch ein Remonstrationsrecht bzw. eine Remonstrationspflicht.
Kompetenzbereich 5. Das eigene Handeln auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen und berufsethischen Einstellungen reflektieren und begründen.
Im Kompetenzbereich 5 gehen wir als erstes auf den Expertenstandard ein. Hier der Standard zur Behandlung von Schmerzen. Und dann haben wir noch die entsprechenden Theorien und Modelle. Da hätten wir als erstes das Vulnerabilitätsstressmodell. Zur Erklärung des Fallbeispiels das Salutogenese-Modell nach Antonovsky und das Resilienz-Stress-Modell. Ebenso wichtig ist hier in der Berufsethik das Fürsorgeprinzip, das Nicht-Schadensprinzip, das Autonomieprinzip und das Prinzip der Gerechtigkeit.
Puh! Das war ja viel, viel Fachliches und viel Sortiertes. Und da wollen wir euch jetzt an der Stelle natürlich nicht alleine lassen und nicht verhungern lassen, denn wir möchten euch ja Tipps geben, wie man sich vor dem Helfersyndrom schützen kann und wie man seine eigenen Ressourcen stärken kann und sich Strategien aneignen kann, oder?
Ja, aber welche Unterstützungsmaßnahmen hat man denn?
Na, du könntest zum Beispiel dir angewöhnen, regelmäßig eine Bilanz zu ziehen. Einfach dich zu fragen, habe ich genug Energie für meine eigenen Belange, wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme? Wenn du dir die Frage mit Ja beantworten kannst, dann ist alles okay. Ebenso sollte man sich fragen, ob man zum Beispiel Angst hat davor, alleine zu sein und ob man vielleicht sich ständig auch nur aufopfert, um von anderen gemocht zu werden. Dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man lernt, Nein zu sagen. Das ist nichts Schlimmes, aber man weiß natürlich, dass ein Nein für das Gegenüber manchmal schwierig ist. Das müssen manche Menschen einfach lernen. Man könnte hier auch sagen, dass man das Appellohr lernt zu vernachlässigen. Jeder von euch, der das Vier-Ohren-Modell nach Friedemann Schulz von Thun kennt, der weiß, es gibt das Appellohr. Und diese Menschen haben einfach die Eigenschaft, immer zu hören, dass eigentlich jemand was von ihnen möchte und von ihnen verlangt. Das kann man aber auch lernen, irgendwie so ein bisschen zu reduzieren. Dann kann man sich natürlich auch psychologische Hilfe holen bei der Aufarbeitung von zum Beispiel Kindheitserfahrungen oder auch erlernten Verhaltensweisen. Das ist natürlich nichts, was man mal so schnell macht, aber mit der Zeit gibt es auch da Veränderungen und Verbesserungen.
Ich hätte auch noch ein paar Strategien zur Stressbewältigung. Einmal kann man ja auch analysieren, welche Stressoren man überhaupt so hat. Ist es nur die Arbeit oder auch das Privatleben zum Beispiel? Dann kann man eigene Methoden der Stressreduktion entdecken und anwenden. Zum Beispiel, indem man einfach auch mal verschiedene Dinge ausprobiert, wie eine Meditation. In der Innenschau und Selbstreflexion sollte man in die Selbstbeobachtung gehen. Wie du auch schon gesagt hast, bin ich zufrieden? Wie geht es mir? Habe ich genug Energie? Wichtig ist hierbei, Ziele zu setzen und somit die eigene Entwicklung zu fördern.
Super. Und ich habe auch noch ein bisschen was. Man kann natürlich auch Ressourcen, also Reserven, die ich habe, die da sind, auch noch zusätzlich stärken. Und das kann ich zum Beispiel tun, indem ich mir meine Stärken einfach auch bewusst mache und damit mein Selbstbewusstsein weiterhin stärke. Ich kann, oder ganz wichtig für uns Menschen sind natürlich auch immer soziale Kontakte und auch gute Gespräche. Was auch ein total wichtiger Faktor ist, ist immer, dass ich mir Wissen aneigne. Denn man sagt nicht umsonst, Wissen ist Macht. Das heißt, eignet euch Wissen an darüber, wie man Stress abbaut. Was ist zum Beispiel Stressresilienztraining? Weitere Fort- und Weiterbildung zum Thema besuchen. Oder auch berufliches Fachwissen einfach erweitern, indem ihr Bücher lest, euch noch mehr Podcasts zum Thema anhört. Was natürlich wichtig ist für die Eigenentwicklung, ist auch, dass ich meine eigenen Grenzen erkenne und diese auch akzeptiere. Ich muss einfach lernen, meine eigene Energie und Zeit richtig einzuteilen. Dann kann man noch unterschiedliche Entspannungsverfahren ausprobieren. Hier können wir euch zum Beispiel die progressive Muskelentspannung nach Jacobsen oder auch das autogene Training empfehlen. Was immer hilft, ist regelmäßige Bewegung und Sport.
Was ziehen wir denn jetzt für ein Fazit? Also was ich verstanden habe, ist, dass das Helfersyndrom ein sehr komplexes Thema ist und für die Betroffenen schon eine Herausforderung ist in ihrem Umfeld und vielleicht auch eine Herausforderung ist, überhaupt zu erkennen, dass sie eins haben.
Ja, auf jeden Fall ist es immer wichtig, dass frühzeitige Interventionen passieren und auch eine professionelle Begleitung ermöglicht wird, damit die Betroffenen selber einfach ihre eigenen Bedürfnisse berücksichtigen, lernen können und sich zurückbewegen können in eine gesunde Balance in ihrem eigenen Leben.
Also so eine Hilfe zur Selbsthilfe oder eine Hilfe zur Selbstfürsorge?
Ja,
definitiv. Selfcare?
Ja, definitiv.
Und was wir gelernt haben heute auch noch, ist, dass Kommunikationstechniken wichtig sind, also offene Kommunikation, dass die Supervision und kollegiale Beratung wichtig ist, um erste Schritte zu machen.
Genau. Und dazu kommt natürlich der große Punkt der Prävention. Da muss auch jeder immer seine eigenen Strategien herausfinden. Was ist gut für mich? Was kann ich gut anwenden? Und was macht mir auch Spaß und bringt mir etwas? Und wen wir hier nicht vergessen dürfen, ist, der Arbeitgeber hat auch die gesetzliche Pflicht, seine Mitarbeiter gesundheitspräventiv zu fördern und zu unterstützen und auch zu einem gesunden Arbeitsklima beizutragen.
Aber wir haben doch auch eine kollegiale Verantwortung. Wenn so eine Kollegin mit mir gemeinsam auf Station arbeitet, dann muss ich hinschauen, wie bei Patienten auch.
Genau, auch ganz wichtig, ihr habt nicht nur die Fürsorge für euch selbst, sondern auch die Fürsorge für alle Menschen um euch rum.
Auf ein Wohlbefinden und ein gesteigertes Selbstwertgefühl.
Genau. Am Ende sagen wir an dieser Stelle einfach, bleibt gesund, reflektiert euch selbst.
Passt auf euch auf.
Und danke fürs Zuhören.
Tschüss.
Zartpflege, hier sind wir da für all die Menschen, die den Weg zur Pflege sahen. Wir teilen Geschichten, mal lustig, mal krass, und zeigen dir, es ist Pflege mehr als nur Arbeit, ist das mal Spaß. Ja, Zartpflege für dein Examen bereit. Wir wissen, dass nicht sicher durch die Prüfung führt. Ja, Zartpflege, hier lernst du leicht, was du für die Pflege wirklich brauchst im Alltag und der Zeit.
Tatort Pflege.
Tatort Pflege. Der Podcast für alle, die mehr wissen wollen. Präsentiert von Liane. Pflegewissen, Expertentipps und Fallbeispiele. Perfekt für dein Examen.